Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Bayulu hat ihren Titel bei der Frauenweltmeisterschaft erfolgreich verteidigt. Die ersten 4 Plätze bei der European UK Q-School sind vergeben worden. Darüber müssen wir sprechen hier bei Total Clearance. Und das tun wir natürlich hier am Mittwochmorgen. Wir sind ein bisschen, ja, angepasst an die aktuellen Situationen in unserem Leben. Und begrüßen Kati Hartinger. Moin Kati!
Guten Morgen, Christian. Was für Schlagzeilentage liegen schon wieder hinter uns. Ne? Wir hatten mitgefiebert deutschsprachigen Spielern in der Endrunde der Q-School. Wir haben natürlich das Frauen-WM-Finale auch verfolgt, was vor unglaublich vielen Zuschauern stattgefunden hat. Das muss man echt nochmal betonen. Also A, vor Ort, aber dann auch die Streamzahlen waren ja absolut fantastisch. Ne? Da hast du mal zwischendrin reingeguckt, waren da also gut mal 30.000 Leute bei YouTube und ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, nochmal, also wirklich nochmal eine ganze Größenordnung, nochmal eine extra Null dran gehängt bei WeChat. Also das hat Interesse geweckt, ne? Und auch gerade auch so schön, was für eine Atmosphäre da wieder vor Ort war und wie viele Leute zugeguckt haben, wie Bayulu ihren Titel verteidigt hat und jetzt sichergestellt hat, dass wir gerade 2 amtierende chinesische WeltmeisterInnen haben, nämlich die Frauenweltmeisterin und der Profi-Weltmeister, beide aus China. Auch das ist ja wieder eine Schlagzeile für chinesische Snooker, die man sich nur hätte erträumen können.
Ja gut, streng genommen war das auch vorher schon der Fall, ne? Sie war ja amtierende Weltmeisterin und Titelverteidigerin. Aber du hast absolut recht, es hat jetzt nochmal eine ganz andere Dynamik, ne? Wenn das innerhalb von einem Monat passiert und China jetzt wirklich auf 2 frische, absolut talentierte und auch jeweils relativ junge, aber auch unfassbar gut spielende Weltmeister blicken kann. Also das tut dem allen ja so ein bisschen so ein Rundumschlag in China jetzt, habe ich das Gefühl.
Absolut. Und ich meine, da können wir ein bisschen neidisch drauf gucken, oder? Weil das ist schon, also das ist schon eine runde Sache und eben das auch gerade die Frauen-WM so unterstützt wird in China, aber ich muss eigentlich breiter sagen in Asien, ne? Weil mittlerweile sind ja auffällig viele bis fast alle Spielerinnen mit asiatischen Flaggen im Rennen und das zeigt, wie sehr Frauensnooker dort gewertschätzt wird und was vielleicht auch hier leider noch ein bisschen fehlt bei allen Bemühungen, die man ja leistet. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass das im Moment auch eine schwierige Situation ist, ne? Weil das Interesse ist da in Asien ganz offensichtlich. Aber gleichzeitig will man ja auch den europäischen Markt nicht so runterfallen lassen. Aber es waren schon erschreckend wenig Europäerinnen am Start, ne? Und vor allem natürlich dann in den weiteren Runden auch.
Nun ist China jetzt natürlich auch nicht gerade um die Ecke, ne? Da muss man sich dann halt doppelt überlegen, das ist ja auch immer das Problem der Amateure für die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, ne? Also schon oft gewesen, muss man sich halt überlegen, ob man das Geld halt in die Hand nimmt, wenn man vielleicht nur 2-3 Matches in der Vorrunde spielt, ne? Es schwingt dann vielleicht auch immer noch so ein bisschen mit.
Ja, das ist richtig. Ich meine, man kann ja auch wirklich niemals einer einzelnen Spielerin den Vorwurf machen, dass sie jetzt nicht ihr privates Geld in die Hand nimmt und da einmal um die Welt zu einer Weltmeisterschaft fliegt, ja. Also natürlich kann man was tun, dass das Ganze so ein Gesamterlebnis wird und ich glaube, da wird ja auch viel gemacht in der Richtung. Ja, ich habe mich ja erst in der Vorschau so sehr gefreut auch über die ganzen Merchandise-Sachen, die man sich ausgedacht hat. Und wenn die Zuschauer auch am Start sind, ja, das sorgt ja dann dafür, dass es sich, sagen wir mal, ein bisschen mehr lohnt, als jetzt in Milton Keynes, ne, so ein hinter verschlossenen Türen ein Match zu spielen. Ja, aber gleichzeitig gilt natürlich, dass da Förderung her muss, dass die Tickets bezahlt werden müssen, die Flugtickets für die Spielerinnen, von wem auch immer. Also ich meine, das ist mir relativ egal. Sponsoren wären cool, Landesverbände wären cool, vielleicht auch ein Förderprogramm über Barry Hearn, der hat ja so viel Geld, wäre cool. Ja, also alles sind denkbare Alternativen. Wie gesagt, jemandem einen Vorwurf zu machen, dass sie nicht hinfliegt aus privaten Mitteln, ja, das kann man natürlich auf gar keinen Fall.
Nee, das ist schon richtig. Und ja, dann lass uns doch auch mal ein bisschen in die Action reingehen. Diana Schuler, unsere deutsche Vertreterin, ist in der Vorrunde leider schon ausgeschieden. Und dann lief alles relativ schnell auf das logische Finale, die 1 gegen die 2 raus, nämlich auf Bayoulu gegen Minck Nocharut. Spätestens sicherlich mit dem Sieg von Bayoulu im Viertelfinale gegen On Yi. Aber was ich auch so ein bisschen merkwürdig finde, wenn ich mir das Draw angucke, also es war jetzt in dem Fall relativ egal, weil Rian Evans schon im Achtelfinale ausgeschieden ist, aber dass die 1, die 3 und die 4 in der gleichen Hälfte der Setzliste sind, während in der anderen Hälfte dann nur die 2 ist aus den Top 4, das habe ich nicht so 100% verstanden, muss ich zugeben.
Ja, Christian, ich würde sagen, wir hatten schon kompliziertere Sachen. Wir denken an, an Phase XYB, die uns noch bevorstehen wird, vielleicht wieder. Ja, also da kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen. Ich habe mich über vieles gewundert. Ich habe mich auch gewundert, dass Rebecca Kenner es ins Viertelfinale geschafft hat, ist dann aber an Beipat gescheitert. Aber das ist natürlich eine gute Beobachtung, die du hast. Ja, so, weiß ich auch nicht. Aber wir hatten ein Finale, es ist zustande gekommen. Auch im Viertelfinale ausgeschieden, On Yi, ja, die ja auch eine bekannte Spielerin ist, ebenso wie zwei Inderinnen, die auch, finde ich, in den vorherigen Matches sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Und so hatten wir das Finale zwischen Mink und Bayulu. Und also bei Mink, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt dann doch immer dieses Finale gegen Wendy Jans wieder in den Sinn, was ja wirklich, glaube ich,
Oh,
nein, komm,
das habe
das
ich
war das.
erfolgreich verdrängt.
Genau, das war das schlechteste Match in der Geschichte des Frauensnooker, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Dieses Finale, da haben wir alle noch, glaube ich, was nachhängen oder haben es erfolgreich verdrängt. Aber das war die Anti-Werbung vor dem Herrn, die man sich vorstellen könnte für Frauensnooker. Aber das war dieses Jahr nicht so, ne? Es war nicht so lang gezogen und es war ein knappes Finale bei Yulu, die ja da auch zwischendurch mal, ich meine, die hat ihr Halbfinale einfach mal mit 5-0 gewonnen gegen Xia Yuying. Gar kein Ding. Auch Mink, ja klar, mit 5-1 gegen Beipart im Halbfinale. Also, die konnten schon auch andere Leute zerlegen und haben sich dann ein knappes Duell geleistet. Ja, die Breaks haben halt doch ein bisschen gefehlt. Also wir wissen ja, dass es wirklich auch Century Breaks da geben kann, nur im Finale halt leider nicht. Da war eine 61 das höchste der Gefühle.
Ja, es war durchaus ein gutes Finale. Immer wieder hervorragende Bälle dabei. Zwischenzeitlich dann aber auch sehr zähes Ringen, teilweise um die Farben dann auch Richtung Ende der Frames. Eine 54 von Mink und eine 61, die hattest du schon angesprochen, von Bai waren die höchsten Breaks. Es sah lange nicht unbedingt danach aus, als wenn Bai ihren Titel verteidigen kann. Die hatte zwar den ersten Frame gewonnen, aber lag dann 1-3 und 2-4 hinten. Am Ende heißt es trotzdem 6-4. Auch sehr bitter war das Ende dann für Mink, als ihr
Oh ja.
beim Lochen von Pink da dann noch der Spielball fiel. Das war dann letztendlich ihr letzter Stoß. Und Bai die Pinke dann wirklich sensationell toll mit einem langen Ball gelocht hat. Also es hätte auch noch knapper ausgehen können. Wenn wir an Decider gehen da zu dem Zeitpunkt, dann spricht vielleicht auch die Erfahrung dann noch eher für die Thailänderin.
Kann ich nur zustimmen. Das war wirklich das war ein bitteres Ende für Mink. Aber bei auch dieser letzte Ball, ja, das war ein Zuckerl. Und das war wirklich für mich das Finale der Einzelbälle, ne? Weil da waren einzelne fantastische Bälle dabei. Also das hat sich gelohnt, das war spektakulär. Das konnte man dann in dem Sinne auch sehr, sehr gut anschauen. Und ich wünsche allen Beteiligten, dass aus diesen Einzelbällen, ne, dann noch in einer größeren Konstanz dann auch die Breaks folgen, weil das war oft das Problem, ne? Wo du dir denkst, okay, wie kann denn das sein, dass das jetzt, also dass daraus jetzt kein Break wird, ne? Dass da jetzt wieder was schief läuft, dass da wieder der Ball verschossen wird. Aber so ist es nun mal, ne? Im Snooker. Und gerade in so einem Finale und gerade vor so vielen Zuschauern, also das haben wir im Profisport auch schon öfters gesehen, dass da das Niveau gelitten hat, ne? Und so war das jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber es war insgesamt wirklich ein sehr, sehr gut ansehnliches Finale. Hat Spaß gemacht, war knapp genug, war spannend, war wie gesagt nicht zu lang gezogen. Also wer auch noch an dieses blöde Finale von vor ein paar Jahren denkt, wirklich, da hat sich so viel getan seitdem und da kann man sich ja auch wirklich drüber freuen, wie da doch diese Entwicklung passiert ist in den vergangenen Jahren. Dass da viele immer noch nicht mit zufrieden sind, ne, und dass auch entsprechende Kommentare im Netz wieder zu lesen waren, ist auch klar. Dass man auch hinterfragen kann, was man vielleicht verpasst hat in der Entwicklung des Frauensnooker, dass man damit vielleicht ein bisschen zu spät angefangen hat, dass das vielleicht eher ein Thema für die 80er, 90er noch gewesen wäre. All das sind Diskussionen, die kann man haben, die sollte man auch führen, aber nichtsdestotrotz war das ein würdiges Finale mit einer tollen Siegerin, mit einer tollen Titelverteidigerin, Doppel-Champion jetzt bei Yulu. Herzlichen Glückwunsch.
Absolut herzlichen Glückwunsch. Die große Frage ist jetzt, an wen geht die Tourkarte?
Na, weil Rianne Evans, oder?
Ja, also über die Weltrangliste dann wahrscheinlich, wird dann eine zweite geben, oder wie? Weil sowohl Bai als auch Mink sind ja auf ihrem ersten Jahr mit Naturkarte, das heißt, die über die Weltmeisterschaft, die, weiß ich nicht, wird dann trotzdem noch über die Rankings vergeben, oder?
Ja. Also ohne, dass ich jetzt schon einen offiziellen Post dazu gelesen hätte, glaube ich, würde dann die Tourkarte gehen an die nächsthöchst platzierte Frau, die noch nicht anderweitig qualifiziert ist. Okay. Ob ich mich darüber freue, ist wieder ein anderes Thema. Ja, weil, ich weiß nicht, ich meine, ich würde die vielleicht doch lieber an Jia Yuying geben, ehrlicherweise, dann die Tourkarte. Oder, ja, also gut, also da würden mir noch ein paar andere Namen auch einfallen, die ich gerne mal auf der Tour sehen würde. Aber wir müssen sehen, wie es kommt, und wir müssen es nehmen, wie es kommt.
Das tun wir, und sobald es da was Offizielles gibt, erfahrt ihr das dann natürlich auch hier. Auf jeden Fall hat China jetzt zwei amtierende Weltmeister, Zhao Shintong und Bai Yulu. Über die Q-School gibt es auch Tourkarten, weil wir das Thema ja gerade hatten. Und da ist jetzt vorgestern das erste Turnier im UK, in Europa, in Leicester genauer gesagt, zu Ende gegangen. Und es war am Ende deutlich mehr Spannung, was die deutschsprachigen Spieler angeht, als ich vorher gedacht hätte. Weil zum einen hätte ich nicht damit gerechnet, dass Ümit Dikme tatsächlich wieder so unfassbar gut spielt. Aber der hat richtig gute Matches abgefrissen, vor allem gegen Andres Petrov in der drittletzten Runde. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und zum anderen Alex Osenbacher. Also wenn jemand ohne Rückspiegel direkt wieder auf die Main-Tour zurückgeht, dann war es wohl der Alex, leider Kati, zu Lasten von David Grace.
Ja, das ist richtig. Jetzt können wir aber immerhin sagen, das war wirklich das vorhergenommene Finale zwischen Alex Osenbacher und David Grace. Was halt, also ich meine, ich kann jetzt gar nicht sagen leider, ne, weil es der Alex Osenbacher, was hat der uns Spaß gemacht in Berlin? Also so muss man auch mal auf die Sache gucken. Aber das hat der Alex Osenbacher für sich entschieden mit einer sehr beeindruckenden Coolness, die er schon die gesamte Q-School lang an den Tag gelegt hat, weil er hat ja auch schon James Cahill geschlagen gehabt davor. Also was für ein Auftritt von Alex, der da völlig unbeeindruckt war von der eigentlich auch bisher gespielten Gala-Vorstellung von David Grace teilweise, allerdings auch mit einigen zu vielen Entscheidungsframes. Aber gut, Alex hat dann wirklich alles getan, um diesen Entscheidungsframe zu erzwingen, hat den dann absolut dominiert und sich so in die finale Runde gespielt. Und ja, meine Güte, dagegen Ryan Davies, auch jemand, den man natürlich kennt, aber das war gar kein Problem für den Alex. Das war wirklich entspannt zum Gucken, hat mich ein bisschen erinnert an Flo Nüssle, wie er sich dann doch so überzeugend die Tourkarte geholt hat in dem Match, was er da gewonnen hatte, wo du so tiefenentspannt warst. Und ich überhaupt nicht, aber rückblickend muss ich auch sagen, ja, das war irgendwie niemals in Gefahr. Und so war das auch bei Alex. Hat sich da cool durchgespielt, hat sich das einzige nennenswerte Break von 61 bis in den letzten Frame aufgehoben. Aber das ist ja auch wurscht, ne? War das jetzt das absolute Glanzstück? Nee, das haben wir von ihm davor schon gesehen gehabt. Aber musste er auch gar nicht und hat sich ja einfach cool zurück auf die Tour gespielt. Also einfach so ein Q-School-Spezialist auch, der Alex. Fantastisch.
Ja. Also war wirklich beeindruckend. Und ja, David muss jetzt gucken, ne? Beim zweiten Event nicht gerade ein leichtes Achtel für ihn oder Viertel dann in dem Fall. Wobei, ja, ehrlich gesagt, bei der Q-School, ne, also der kann sowieso jeden schlagen. Aber Rory McLeod, Barry Pinches wären jetzt zum Beispiel Leute in seinem Viertel. Ich glaube auch Peter Lyons wäre da möglicherweise Gegner Richtung Ende. Ja, also wird nicht einfacher.
Ja, es ist Seniorenviertel, ne? Hat aber gerade sein erstes Match mit 4-0 und einem Century Break ganz entspannt gewonnen. Ich glaube, da waren nur hohe Breaks in jedem Frame. Das war toll von David. Also der ist jetzt weiterhin im Rennen, aber klar willst du im ersten Event gewinnen und nicht im zweiten. Zumal ja der Draw gar nicht so richtig bekannt war fürs zweite Event, ne? Das kam ja dann erst. Also irgendwie letztes Jahr hatten wir mehr so Strategien noch entwickelt, ne? Ah, für Flo vor allem ist jetzt das erste oder das zweite Event besser und wo ist die Chance größer? Das hatte man dieses Jahr irgendwie so gar nichts, fand ich ein bisschen schade. Also jetzt muss er es im zweiten Event gewinnen, der David Grace, aber da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Ja, und dann sind wir, glaube ich, bei Ümit Dikme, ne?
Da sind wir. Hamad Mia ist auch noch ein möglicher Finalgegner für David Grace, ne, sehe ich gerade. Und ja, wir sind auf jeden Fall bei Ümit Dikme, denn der hat es ins Finale geschafft. In Event 1 hat gegen Liam Pullen verloren mit 2-4. Leider, vielleicht ein bisschen unnötig verloren, denn das war so gut bis dahin. Denn zwei Frames fehlten dem Deutschen nur noch und er war ja schon ein paar Mal so nah dran, auch über der Q-Tour. Ah, bitter, dass das am Ende nicht gereicht hat. Das könnte sich rächen.
Ja, das ist schon schade. Aber eben leider auch nicht unerwartet. Wir wissen alle, was der Ümit Dikme für ein tolles Snooker spielen kann. Das haben wir schon gesehen auf der Q-Tour, in der Q-School streckenweise, bei den Events der GST. Das ist völlig klar, dass das jemand ist, der am laufenden Band im Training wahrscheinlich Century Breaks spielt. Aber er ist halt auch in den letzten Jahren bekannt geworden als jemand, der die PS nicht auf die Straße bekommt. Ja, da waren wir alle super positiv überrascht, dass er das Q-Tour-Event gewonnen hat in Heilbronn, quasi zu Hause. Fantastisch, was für ein Moment für ihn. Den kann ihm ja auch niemand mehr nehmen. Aber das ist schon... Also das ist schon beim Zuschauen frustrierend, dass er jetzt wieder in der letzten Runde ausgeschieden ist, nachdem er so toll auch angefangen hatte. Ne? Ich meine, was war das für ein erster Frame? Liam Pullen eine 73 und Ümit Dikme holt sich den Frame noch. Das ist überhaupt fantastisch. Er hat zwei Snooker gebraucht. Gar kein Ding. Ja. Aber dann verdödelt er ehrlicherweise den zweiten und dritten Frame. Ne? Und dann war der Liam Pullen da. Und dann hat er noch den fünften Frame sich mit der 60 geholt. Aber da war der Liam Pullen, der war zu nah dran dann schon. Dann kam die 58 von ihm und zack, war das Match wieder gelaufen. Also so schade, leider so typisch irgendwo. Wir würden es ihm ja wirklich anders wünschen, aber es sieht nicht gut aus. Ne? Schade. Mann, Christian. Und ich meine, wenn das für uns schon so beim Zuschauen und Mitfiebern so frustrierend ist, wie frustrierend muss das für ihn sein? Ne? Das, ja. Also das hat wieder diese Seite der Q-School, das gehört eigentlich alles verboten, ganz ehrlich. Und das ist doch unmenschlich. Ach Mensch. Also an der Stelle wirklich alle guten Wünsche an Ümit Dikme, unbekannterweise, dass er dass er damit klarkommt. Ne?
Ja, zwei Frames von der Main Tour entfernt zu sein, das ist schon bitter. Ich meine, wir sind alle nur einen Sieg von einem Sieg gegen Judd Trump entfernt, aber
so.
Ümit Dikme war nur zwei Frames von der Main Tour entfernt. Das ist schon Wahnsinn. Aber vielleicht schafft das ja in Event Nummer 2. Auf jeden Fall hat sich Liam Pullen damit qualifiziert, der ja Ümit geschlagen hatte. Damit bleibt Liam Pullen genauso wie Alex Osenbacher direkt auf der Tour. Ein weiteres Ticket ging an Oliver Brown, der damit, ich glaube, nach einem Jahr Pause, ne, wieder zurückkehrt auf die Main Tour. Mal gucken, ob er da ein bisschen erfolgreicher ist.
Nein,
okay. Wirst du mir gleich mehr zu erzählen, aber vorher noch kurz zum vierten Ticket. Mateusz Baranowski aus Polen hat sich Ticket Nummer 4 geholt und das ist aus kontinentaleuropäischer Sicht dann wirklich auch wieder eine richtig gute Nachricht.
Absolut, hallo, ich meine, fantastisch, überhaupt Kontinentaleuropa in 3 von 4 Q-School-Finals hier im ersten Event vertreten gewesen, also das ist doch unfassbar, also da freut man sich doch so und zwei haben es eben auch geschafft und der andere war der Mateusz Baranowski, der glaube ich zum ersten Mal jetzt auf der Tour ist und ja auch so ein Name, den wir schon so lange verfolgen und dem wir es auch so gönnen, oder? Also toll. Toll, toll, toll. Hat auch 4-2 gewonnen gegen Patrick Whelan, der eine 69 gespielt hat, aber das war dem Mateusz ja wurscht, weil der hat selbst eine 55 gespielt und ansonsten war das einfach ein Zusammensammeln von Punkten. Auch hier der erste Frame wieder sehr, sehr knapp. Ne? Den hat sich der Mateusz geholt und konnte dann anders als Umut dann nach einem auch recht bitter verlorenen zweiten Frame schneller ins Match wieder reinkommen. Und Ja, hat das jetzt gewonnen, hat die Tourcard. Ich bin sehr gespannt, was uns von seiner Seite erwartet. Ich bin überhaupt nicht gespannt, was uns von Oliver Brown erwartet, weil ich meine, das hatten wir schon. Also ist jetzt für mich ehrlicherweise so ein typischer Kandidat von, ja, wir wissen, wie der spielt und ja, es ist irgendwie, naja, also uninspiriert, finde ich. Uninspiriert, was der bisher geleistet hat. Und ich hoffe, er nimmt das als Ansporn und zieht jetzt hier voll was ab und kommt ins Viertelfinale bei den Northern Ireland Open oder sowas. Da würde ich mich freuen für ihn. So ist es ja nicht. Der sieht doch sympathisch aus, der Typ. Aber ich kann da jetzt nicht irgendwie mit einer großen Euphorie reingehen. Außer, dass ich mich für Juan Pedro Duran freue, unseren Spanier, den wir verfolgen, der damit im zweiten Event quasi kampflos in die nächste Runde gekommen ist. Der hatte jetzt das Freilost erwischt. Dank Oliver Brown muss jetzt allerdings heute Nachmittag gegen James Cahill ran.
Keine leichte Aufgabe. Das zweite Event der Q-School, wo nochmal 4 Tourkarten vergeben werden, läuft bis Sonntag. Und wir werden das natürlich auch hier zusammenfassen dann. Aber kurz, eine Sache muss ich noch sagen, bevor wir die Sendung hier zum Ende bringen. Wir haben letztes Jahr festgestellt, dass unsere Vorhersagen nicht immer stimmen. Aber, Kati, ich möchte mal erwähnen, dass du gesagt hast, es ist jetzt Zeit, dass nicht die alten Säcke sich hier die Tourkarten holen bei der Q-School, so Craig Stedman, Andrew Higginson, Rory McLeod. Keiner davon hat ein Ticket gewonnen. Also ich meine, das zweite Event steht noch aus, aber bisher steht dein Tipp oder Wunsch.
Ja. Also wirklich, da war der Wunsch Vater des Gedanken, nein, aber auch schon so ein bisschen wirklich, das war schon ein ernst gemeinter Tipp auch. Das war jetzt nicht nur mein Herzensanliegen. Einziger Vertreter in der Schlussrunde aus dieser Gruppe, Craig Stedman, der dabei immerhin gehört, also der ist ja wirklich ein Q-School-Phänomen, den würde ich da auch fast, hatte ich glaube ich auch ein bisschen ausgenommen aus der Gruppe, weil es einfach Craig Stedman in der Q-School. Aber auch der hat es nicht geschafft. Ja, also ich bin gespannt, was das zweite Event mit sich bringt. Irgendwie gefühlt nach deiner Aufzählung vorhin sind die alle in den Draw-Regionen von David Grace gelandet, der Seniorenverein. Ja, also müssen wir gucken.
Wir werden es sehen. Anthony Hamilton ja zum Beispiel auch noch mit dabei. Das war Event 1 der Q-School und ich hoffe, Patrick Whelan qualifiziert sich im zweiten Event dann. Der hat ja im Finale dann gegen Baranowski verloren, damit ich endlich die ganzen Witze unterbringen kann. WLAN und so. Ich freue mich jetzt schon drauf,
Oh
wenn das irgendwann mal passieren sollte. Und da freut ihr euch alle drauf bei Total Eclipse. Das war's von
So
uns.
sehr.
Das war's von uns für heute. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Total Clearance.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.